Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem Ritter Knigge, der welsche Gast aus dem frühen 13. Jahrhundert. Dem Hochmittelalter verdankt die deutsche Literatur einige ihrer größten Werke, aber im Schatten der Verseben von Gottfried von Straßburg oder Hartmann von Aue entstanden auf Mittelhochdeutsch auch andere monumentale Bücher. Zu den ungewöhnlichsten davon zählt der welsche Gast, der jetzt zum zweiten Mal als kostbare Faksimile-Edition einer alten Handschrift herausgegeben wurde. Warum das ein editorisches Ereignis ist, weiß Christoph Haker.
Wer Mediävistik studiert, lernt die Attribute des Höfischen wie das Einmaleins. Da finden sich Tugenden wie Maße, das Maßhalten, Städte, die Beständigkeit, Milde, die Freigebigkeit, Trühe, die Treue, Ehre oder die Gerechtigkeit. Daraus ergibt sich ein Verhaltenskodex, an dem auch die Helden der Literatur zu messen waren. Das gilt beispielsweise für Siegfried, dessen großspuriges, unhöfisches Betragen zu Beginn des Nibelungenlieds nicht nur den geschliffenen Hagen befremdet. Doch woher wusste ein Ritter, was er wünscht und was tabu war? Einige Antworten darauf bietet der prachtvolle Reprint eines Meisterwerks der Buchkunst aus dem Hochmittelalter. Der welsche Gast des Thomasin von Zirklaere von 1215-16. Dem Medium Buch kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
Ein jeder Mensch soll sich bemühen, in gutes Handeln umzusetzen, was er Gutes gelesen hat.
Dieser Glaube an die Kraft des Wortes zieht sich durch das Werk, das Tugendlehre, Ratgeber, Benimmfibel, Tischzucht, politischer Essay und vieles mehr ist.
Der schlechte Mensch und die Schlechtigkeit sollen hier so behandelt werden, dass sie aus meinem welschen Gast angesichts der Tugenden das Weite suchen.
Ungewöhnlich zahlreich erhaltene Handschriften lassen auf dessen damaligen Stellenwert schließen. Der welsche Gast ist dabei niemand anders als der Autor selbst, denn der entstammt dem welschen Land, also dem romanischen Sprachraum. Ins Deutsche lädt sich der Verfasser selbst ein, so wie auch sein Werk keinen Auftraggeber nennt, was auf eine gesicherte Existenz schließen lässt. Thomasin war im Mittelhochdeutschen eigentlich nicht zu Hause, sondern in seiner Muttersprache Verfasser Bücher verwandten Inhalts.
Wenn ich im Deutschen Mängel habe, soll das niemanden wundern. Ich bin im Friaul geboren und nehme es überhaupt nicht übel, wenn einer ohne Spott mein Gedicht und mein Deutsch verbessert.
Anders als bei Immigranten der Neuzeit war es nicht Flucht, die hier den Anstoß zu einer mehrsprachigen Schriftstellerlaufbahn gab. Es handelte sich um eine reine Überzeugungstat. Thomasin schlüpft in die Rolle eines Missionars, der seine Tugend- und Sittenlehre in den deutschen Sprachraum tragen wollte. Dort hatte man auch Nachholbedarf. Die Vorbilder für höfische Ideale lagen neben der Antike sowie dem sagenhaften Hof des Königs Artus im Ausland. Der welsche Gast gehört längst zum Kanon der mittelhochdeutschen Literatur. Aber der Anspruch und Aufwand der Neuedition schaffen ein Bucherlebnis, das an den Wert erinnert, den einst Abschriften besaßen. In Foliantengröße wird das Faksimile der Pergamenthandschrift aus Gotha von 1340 dargeboten, Werk eines unbekannten Künstlers in 120-farbigen Bildern, die an die berühmte große Heidelberger Liederhandschrift erinnern. Eigene Beachtung verdient der umfangreiche Kommentar, aber auch die erstmals vollständige Übersetzung von Eva Wilms, die bemüht war, das Mittelhochdeutsche in ein angemessenes Neuhochdeutsch mit seinem weitaus größeren Wortschatz zu übertragen. Wie viel das abverlangt, macht sie in einer Vorbemerkung deutlich.
Hier den Text wenigstens ein bisschen zu ironisieren, ihn zu schönen, durch flotte Formulierungen aufzupeppen, feinsinnig, subtil oder elegant zu verbessern, fühlt man sich ständig gedrängt, aber nicht berechtigt. Also wurstelt man sich durch, so genau wie möglich, so frei wie nötig.
Aus dem mittelhochdeutschen Bösewicht wird da auch mal ein Fiesling oder sogar ein Schubiak. Aus dem Toren des Originals wird ein Blödian, aus dem arm Mann dagegen ein armer Tor wie bei Faust. Der babylonische König wird unverändert lateinisch, Nabuchodonosor statt wie nach Luther Nebukadnezar genannt. Den Balthasar des Originals hätte man wohl Belsazar wie bei Heine nennen können. Nicht jede Entscheidung ist nachvollziehbar und so lohnt es sich neben der Übersetzung stets den Ursprungstext zu lesen. So heißt es beispielsweise:
Eine Dame soll keine frivolen Scherze machen, das ist damenhaft.
Das ergibt nicht nur keinen Sinn, sondern die feinen Unterschiede zwischen solchen und solchen Frauen werden so aufgehoben. Das Original lautet:
Ein Frau soll nicht freulich schimpfen. Das steht wittlich.
Zudem sollen junge Damen, heißt es weiter, nicht laut fluchen und die Übersetzung als keinesfalls laut sprechen, beraubt das einer Nuance. Unterscheidet sich das Frauenbild auch deutlich vom heutigen, so finden sich bei Thomasin manche fast psychologische Beobachtungen, die weiterhin zutreffend sind. Eitelkeit und Männer, die sich mit Frauengeschichten brüsten, sind ihm verdächtig.
Niemand anderer wird zum Angeber als der, den die Frauen nicht mögen. Ist einer den Frauen gleichgültig, wird er damit nicht ohne Selbstlob fertig.
Zwar weist Thomasin den Frauen eine Rolle zu, die wenig selbstbestimmt ist, gleichzeitig macht er sich für sie stark, so will er die Männer überzeugen, anders mit Frauen umzugehen, sie nicht als ihren Besitz anzusehen, sondern ihr Herz zu gewinnen.
Erzauberte, erzwungene und erkaufte Liebschaften sind geradezu deren Gegenteil. Wer Frauen vergewaltigt, ist ganz und gar unhöfisch. Wer glaubt, Liebe mit Geld erkaufen zu können, weiß weder, was Liebe noch was Respekt ist.
Über allem stehen für ihn der Verstand und die Bildung. Eine gute Geschichte fördere gutes Benehmen, ist sich Thomasin sicher. Und das ist seine eigene Motivation zu schreiben. Aber Buch ist nicht gleich Buch und er weiß, dass schlechte Literatur durchaus verderben kann. Hier nimmt er die Dichter in die Pflicht.
Deshalb soll ein höfischer Mann, der sich aufs Dichten verlegt, außerordentlich behutsam sein, dass er nicht auf den Weg der Lüge gerate.
Ob er hierbei auf einen berühmten Kollegen abzielt? Denn im konkret weltlich-politischen 8. Buch, in dem die deutsche Ritterschaft zum Kreuzzug aufgerufen wird, findet sich die Polemik gegen einen namenlosen Papstkritiker.
Wie hat sich also jener wackere Mann ihm gegenüber ins Unrecht gesetzt, der aus Überheblichkeit behauptet, der Papst wolle mit deutschem Geld seine italienische Truhe füllen?
Hinter dem sich Walter von der Vogelweide verbirgt. Der Dichter hatte in seinem Unmutston einer teils radikalen Spruchsammlung Papst Innozenz dem Dritten unterstellt, Kreuzzugsspenden aus Deutschland Zweck zu entfremden. Auch der welsche Gast kennt die Herrscherschelte und macht selbst vor großen Namen nicht Halt, sofern sie schon unter der Erde liegen. Ihr Scheitern und der Niedergang großer Reiche wird mit Fehlverhalten in Verbindung gebracht. Ein Aufbegehren gegen eine Unrechtsherrschaft sieht Thomasin allerdings nicht vor, da vertraut er wohl auf Gottes Strafen. Erwartungsgemäß plädiert er dafür, bestehende Ordnungen nicht anzutasten. Hier ist das Buch oftmals an das Volk, an Arme und Bauern adressiert, obwohl sie als Analphabeten und angesichts der Kostspieligkeit von Büchern von eigener Lektüre ausgeschlossen waren. Herrschaft und Reichtum werden dabei nicht einfach durch Gottgewolltheit legitimiert, sondern es wird stets argumentiert. So gehe die Ambition der Nicht-Privilegierten, selbst zu Macht und Wohlstand zu kommen, schlicht von falschen Vorstellungen aus.
Seines Reichtums willen muss der Reiche oft Besorgnis, Anfeindung, Zorn und großen Hass ertragen. Wer inneren Reichtum hat, der ist auch mit wenig Geld nicht arm.
Alte Worte immer noch wahr, Christoph Harker über der welsche Gast in der Faksimile-Edition mit Kommentarband, herausgegeben von Dagmar Hüpper, Holger Runow, Heike Bismarck, Eva Wilms und Katrin Sturm, Quaternio Verlag Luzern, zwei Bände, 204 und 498 Seiten mit tatsächlichen Kosten von 5.980 Euro.